Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um
der
die Taktik.
Der erste FC.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Alle Teams, die in der zweiten Liga oben drinne stehen, haben verloren oder höchstens unentschieden gespielt, außer wir. Wir haben Hannover 96 am 18. Spieltag auf dem Betzenberg mit 3-1 runtergeschossen. oder war es etwa ein glücklicher Sieg? Wir werden es gleich besprechen und zwar mit aller Emotion und Müdigkeit, die wir jetzt haben, denn es ist Sonntag 17.35 Uhr. Das Spiel ist gerade mal 3,5 Stunden alt.
Ja.
Und wir gehen einfach spontan rein. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Mein Name ist David und mir gegenüber sitzt mein Kompagnon Seppi und im Hintergrund hört ihr seinen Hund. Herzlich willkommen, Seppi.
Ja, danke, David. Auch dir herzlich willkommen. Schön, dass wir uns ja doch noch irgendwie zusammengefunden hatten. Wir hatten ja zwischen den Jahren an Weihnachten mal gesagt, wir machen mal ein kleines Päusle, ne, kreatives Päusle. Ist auch mal wichtig im Süden. Und ich sehe gerade keinen Ausschlag auf meiner Tonspur. Wir haben eine neue Software, mit der wir aufnehmen. Wir hoffen, das funktioniert alles gut. Also wenn wir jetzt noch nicht so top klingen, wie ihr sonst gewohnt seid, dann wisst ihr, woran es lag. An David und an seinen Möglichkeiten, die Software einzurichten und meinen Fähigkeiten darauf Rücksicht zu nehmen.
An mein Sperenzchen. Bei mir hast du einen ganz heftigen Ausschlag, vielleicht sogar zu viel. Aber das werden wir hinterher. Du machst ja hier die Postproduktion. Und du fängst auch mit diesem Podcast an, denn ich habe heute Morgen Kindergeburtstag gefeiert. Ich war statt auf dem Sofa vorm Fernseher, war ich im Hallenbad und habe mit 7 Mädels geblanscht, sozusagen. 7-8-jährige Mädchen.
Okay.
Insofern darfst du dich gerne mit mir oder mir erzählen, was in der ersten Halbzeit alles passiert ist. Und ab der zweiten Halbzeit bin ich dann auch wieder dabei.
Ja.
Wollen wir das so machen?
Ja, das klingt doch gut.
Oder willst du noch ein bisschen über Weihnachten quatschen und über die Hinrunde und über...
Also ich glaube, wir können das so ein bisschen zwischenrein machen. Ich glaube, über die Hinrunde wurde jetzt hinlänglich alles, glaube ich, gesagt, was man sagen kann. Die Transferphase ist immer noch nicht vorbei. Es ist ja jetzt die Frage, wird der FCK noch auf der einen oder anderen Position nachlegen? Linker Innenverteidiger ist wieder ein Thema, Linksfuß ist ein Thema. Einen Spieler haben sie schon geholt und der stand auch direkt in der Startelf, nämlich Norman Bassett oder Bassett oder Bassette.
Bassett.
Ich weiß es nicht. Bassett. Ein Belgier, ja. Und er hat gleich mal ran dürfen, weil Britannien war offensichtlich noch nicht so fit nach seiner Verletzung, dass man sagen kann, Ivan, du fängst heute an. Deshalb hatten wir meiner Meinung nach auch auf dem Feld heute ein sehr dynamisches Sturm-Duo-Dreieck, eben Hanslik und Bassett. Ich hatte keine Vorstellung davon, was Bassett für ein Spielertyp ist. Und heute hat man es ein bisschen gesehen. Ich glaube, das ist ein Spieler, das hat auch Thorsten Lieberknecht vor dem Spiel gesagt, der die Tiefe anläuft. Das haben wir auch ein paar Mal probiert in der ersten Halbzeit, so mal flach in die Tiefe zu kommen. Hat aber nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ich glaube, wenn man systematisch durchgehen will, wäre jetzt erstmal wichtig zu gucken, wie sah die Startelf aus. Und
genau, das würde ich gerne beisteuern, dass ich zumindest irgendwas gemacht habe für mein Honorar, das ich nicht bekomme für diesen Podcast. Also wir beginnen mit Julian Kral im Tor und spielen dann mit drei Innenverteidigern, namentlich Lukas Hirch, Cemfi und Robinson. Auf den Außenpositionen spielen auf der rechten Seite Paul Scholli und auf der linken Seite Mika Haas. Dann haben wir, glaube ich, wenn ich es richtig im Radio gehört habe, ich habe ein bisschen auf dem Heimweg ARD-Audiothek gehört, haben Ritter und Kunze quasi im Zentrum gespielt. Kunze auf der 6 und Ritter die Rolle, die Semih Şahin sonst eingenommen hat, der heute nur von der Bank kam und dann aber richtig von der Bank kam. Das können wir, glaube ich, vorwegnehmen. Und vorne drin weiß ich jetzt nicht genau, wie die Aufteilung war. Skytte, Hanslik und der schon benannte Bassett waren quasi unsere Angriffsreihe.
Ja, genau. Also es war gar nicht so leicht zu identifizieren, wer ist jetzt da eigentlich sozusagen der Wandstürmer oder der Zielstürmer. Es war eher so eine gleichberechtigte Doppelachse mit Hanslik und Bassett. Ich glaube, Hanslik war schon eher derjenige, der auf dem Feld stand, um auch mal die Kopfballduelle zu gewinnen. Und Bassett sollte schon derjenige sein, der die Tiefe attackiert. Ich finde, das hat er auch zwei, dreimal gut gemacht. In der Halbzeit hat der Sky-Kommentator gesagt, dass Bassett oder nach kurz vor seiner Auswechslung, dass Bassett eigentlich unsichtbar war. Das fand ich jetzt nicht. Also von den Offensivspielern fand ich ihn eigentlich fast am auffälligsten, was unter anderem auch daran dem geschuldet ist, dass er meiner Meinung nach kurz vor einem Platzverweis stand. Also nicht nur, wurde ja auch von den von Christian Titz nochmal auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dieses Foul, für das er gelb gesehen hat, wo man sagt, das ist dunkelgelb. Ich habe es nur einmal in einer kurzen Wiederholung gesehen und muss sagen, ja, wenn er ihn mit der offenen Sohle überm Knöchel trifft, ist das, kann man da zumindest über Rot nachdenken. Aber so oft wurde es nicht gezeigt. Also das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Und es gab dann auch so zwei, drei andere Aktionen nach Ecken, nach einer eigenen Ecke, wo er nochmal jemanden hält, der sich dann, also festhält am Trikot, der sich dann nicht fallen lässt. Also ich glaube, wenn da der Gegenspieler sich hätte fallen lassen, hätten wir Bassett in der ersten Halbzeit gleich mal sozusagen stilprägend mit einem Platzverweis erlebt. Ich fand aber nicht, dass er unsichtbar war. Ich fand, seine Performance war so ein bisschen Ausdruck unserer Spielanlage. Was auch ganz interessant ist, was ich vielleicht noch vorschieben will, ist, auch bei Hannover 96 gab es eine Frage zur Startelf, nämlich warum Pichler spielt als Stoßstürmer. Viele hätten wohl mit Kellmann eher gerechnet, der dann in der zweiten Halbzeit spielen durfte. Und Christian Tietz hat es auch auf der Pressekonferenz dann nochmal thematisiert. Also Pichler sieht er als besseren Kopfballspieler, als der Spieler, den sie mit Flanken füttern wollten, Hannover. Und somit war es sozusagen in der ersten Halbzeit gespiegelt. In der zweiten Halbzeit war es dann genau umgedreht. Dann ging Bassett vom Feld und es kam dann Ivan Pretajin. Und wir hatten dann den großen Spieler, der mit Flanken gefüttert werden sollte. Aber wir lagen ja auch hinten. Beziehungsweise lagen wir schon hinten, als Pretajin kam. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja, dann drehte sich so ein bisschen die Spieldynamik. Und genau, dann kam Kellmann. Und das ist dann auch eher so der Spielertyp, der dann auch mal über Geschwindigkeit kommen kann. Also im Prinzip so analog zu Bassett. So war das ein bisschen so das Negativ von Halbzeit zu Halbzeit. Ansonsten, wenn wir uns an der ersten Halbzeit mal so ein bisschen lang orientieren wollen, wie ist die eigentlich gelaufen? Beide Trainer haben es nach dem Spiel auch in der Pressekonferenz gesagt, die ersten 20 Minuten gehen ganz klar an Hannover 96. Wir kamen nicht besonders gut in die Zweikämpfe. Wir konnten den Spielaufbau von Hannover 96 viel zu selten vorne schon mit hohem Pressing attackieren, beziehungsweise haben uns manchmal durch das Positionsspiel von Hannover sehr stark mit Hinterherlaufen beschäftigt und haben viele Räume offen gelassen. Wir haben die Zuordnung nicht richtig hingekriegt im hohen Pressing. Und dadurch kam Hannover 96 über andribbelnde Innenverteidiger vor allem, also einfach mal den Ball nehmen und 10, 20 Meter nach vorne schieben, da auch in aussichtsreiche Spielsituationen rein, die sie aber halt einfach nicht konsequent zu Ende gespielt haben, beziehungsweise nicht genutzt haben. Oft hat der letzte Ball gefehlt. Es war dann im letzten Drittel oft zu sehen, dass sie versucht haben, den Ball eben über andribbelnde Innenverteidiger dann auf die Außen, Weishaupt neu gekommen und Elias Saad in der zweiten Halbzeit. Die hatten oft 1-1-Situationen und da war schon auch die Vorgabe nach innen ziehen, also invertiert sozusagen agieren und dann die Flanke auf den langen Pfosten. Das hat zwei, dreimal richtig gut funktioniert und hätte auch fast die frühe Führung für Hannover zur Folge gehabt. Da hat aber Pichler genau das, was er hätte tun sollen, nicht so gut gemacht, nämlich den Kopfball daneben gesetzt.
Aber das klingt so ein bisschen wie das Hinspiel. Da war es, wenn ich mich richtig erinnere, ja ähnlich, dass Hannover den Ball hatte und wir irgendwie nicht rangekommen sind. Aber am Ende kam dann trotzdem auch wenig Gefahr von den Hannoveranern. Das fällt mir eh auf. Ne? Die werden überall gelobt und hoch und runter gelobt und die ganze Welt ist irgendwie Christian Titz-Fan und Ultra und weiß ich nicht was. Aber letztlich kommt irgendwie nicht viel Zählbares bei rum. So, das sind so die, zumindest wenn ich Hannover 96 gesehen habe bisher, wird da dann halt oftmals ein wenig am Ende draus gemacht. Und Stichwort Saad, Vor dem hatte ich ja echt Schiss vorher. Mhm. Ich erinnere mich noch an war das noch Kramotzis, wo sie uns so echt so richtig niedergeschossen haben, wo er auch echt überragend war noch, St. Pauli damals noch.
Ja.
Aber der war ja komplett von der Rolle. Also da ging ja wirklich nichts.
Ja gut, der hat kaum gespielt in der Hinrunde und wurde jetzt ausgeliehen. Ich glaube, der muss auch erstmal seine Form wiederfinden. Der ist völlig, glaube ich, aus der Spielpraxis raus. Das gleiche gilt auch für Noah Weißhaupt. Also ich glaube, das ist schon sehr viel fußballerisches Potenzial und sehr viel Qualität drin, aber sie haben es halt eben in der letzten Aktion nicht zu Ende gespielt gekriegt. Ja. Und hatten gefährliche Situationen, waren auch definitiv die bessere Mannschaft die ersten 20 Minuten. Wir waren ganz unstrukturiert gegen den Ball, wir waren extremst unstrukturiert mit dem Ball. Sie haben uns hoch angelaufen, wir haben wieder das gesehen, was wir ganz oft schon in der Hinrunde gesehen haben beim FCK, nämlich lange, unkontrollierte Bälle nach vorne. Vorne steht dann Daniel Hanslik und Norman Bassett, die konnten die nicht festmachen. Wir haben überhaupt keine Ruhe ins Spiel gekriegt, ganz viele Kopfballduelle im Mittelfeld, unkontrollierte Kopfbälle dann von hinten raus von Ritter, dessen Sahneposition jetzt auch nicht unbedingt die 6 ist, die dann sich wieder verlaufen haben. Also wir haben keine Ruhe ins Spiel gekriegt, wir haben keine Bälle festmachen können, wir haben es nicht geschafft, Hannover mal hinten reinzudrücken. Im Gegenteil, wir haben ganz viel Langholz wieder gesehen und dann wenig Möglichkeiten gehabt, den Ball vorne in den Räumen festzumachen. Das hat dann erst mit der, ich sag mal, nach 20 Minuten, 25 Minuten, haben wir es über eine Umpositionierung hinbekommen, indem wir Marlon Ritter weiter vorgezogen haben und den Zweieraufbau plus Torwart, also eigentlich ein Dreieraufbau, überraschend, dass Magdeburg das spielt. Das ist ja das klassische Titz-System. Wie in der Hinrunde. Ich denke immer noch, Titz ist Magdeburg.
Man muss sich langsam Sorgen machen. Also
ich bin dement. Was ich sagen wollte ist, breiter Aufbau von hinten, also Hannover spielt hinten, wenn sie den Ball haben in den eigenen Reihen, ziehen sie es breit auf und nach vorne eher dann eng zulaufend, entweder auf einen Flügel überladen, Jokota war sehr aktiv, auf der anderen Seite Weißhaupt, ist häufig mal auch in die Mitte gezogen, bei Jokota war die Positionierung auf dem Feld noch ein bisschen spektakulärer als bei Weißhaupt, aber der ist auch schon ein halbes Jahr im System Tietz unterwegs, also da hat man gesehen, da war ganz viel Plan so im Aufbau und wir hatten extremst Schwierigkeiten, wen laufen wir jetzt an? Attackieren wir den Torhüter? Laufen wir mit 2 Spielern an? Laufen wir mit 3 Spielern an? Wir liefen wieder viel hinterher und haben viel Räume offen gelassen. Und dass wir kein Gegentor gekriegt haben, war Ausdruck der hannoveranischen Unwirksamkeit vor dem Tor.
So, das waren kurze technische Probleme. Jetzt sind wir wieder da.
Hoffentlich nicht mehr so laut wie vorher. Ich muss mal gucken, ob ich das, vielleicht kriegt ihr es auch gar nicht mit. Vielleicht kann ich es irgendwie in der Post noch ein bisschen verändern. Ja.
Nee. Ja, jetzt fragen wir uns erstmal, was hat denn der FCK verändert, um besser ins Spiel zu kommen? Da waren wir gerade.
Genau, also Marlon Ritter ist von der 6 ein bisschen weiter vorgerückt. Wir sind dann mit 3 Spielern vorne angelaufen und haben dann den Torhüter, vor allem bei Rückgaben auf den Torhüter, angelaufen. Und dann lange Bälle erzwungen. Und dann hat Hannover nicht mehr diesen Ballbesitz-Fußball spielen können und nicht mehr sich sozusagen Kontrolle über Ballbesitz erarbeiten können. Und da kamen wir dann in dieser Phase deutlich, deutlich besser ins Spiel. Ritter schiebt hoch, wir hatten vorne eine bessere Zuordnung, wir haben auch mehr Zweikämpfe in dieser Phase dann gewonnen, wir waren aktiver in den Zweikämpfen drin. Und das Spiel, also ich sag mal, die Spieldominanz kippte so ein bisschen hin in unsere Richtung. Wir haben ja dann auch so 2 Situationen rausgespielt, in denen Nathan Skitter dann mal zum Abschluss kam. Einmal legte ihm Hanslik den Ball so mit der Schulter oder mit der Brust so ein bisschen vor und dann hält Nahuel Noll relativ stark im 1-gegen-1 und dann kommt Skitter nochmal aus dem Rückraum zum Abschluss und kriegt ihn druckvoll flach aufs Tor, aber auch da ist Noll dran und pariert den zur Ecke mit dem Fuß. Also da hätte es durchaus auch, da haben wir ein bisschen Gefahr entwickelt dann und haben das wieder gemacht, was ja unsere Spielanlage ist, wirklich geguckt, dass wir vorne stressen, dass wir lange Bälle provozieren und dann gucken, dass wenn wir den langen Ball erobern, dann schnell umschalten, nach vorne in die Vertikale kommen und dann auch zu einem Torabschluss. Das hat da dann 2-3 Mal ganz gut funktioniert. So, und dann kippte das Spiel so ein klein wenig in unsere Richtung und ging dann aber verdienterweise mit 0-0 in die Pause, fand ich. Es war okay.
Ja, ich finde, dass Güter durchaus einen von den beiden machen darf.
Ja, und Pichler darf den in der dritten Minute machen und dann wäre 1-1 auch okay.
Ja, okay, der Pichler habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur die beiden Chancen von Skitter, die haben es ja gezeigt, vorher noch bei Sky. Mhm. Die Pichler-Chance kam da gar nicht mehr vor.
Ja, genau, also ich fand die Sky-Zusammenfassung eh ein bisschen komisch. Aber da fehlte ganz viel von der ersten Halbzeit. Es war jetzt auch nicht irgendwie spektakulär, es war alles so ein bisschen zerfahren, es fing zerfahren an, es war irgendwie unstrukturiert von uns. Hannover 96 hat ihre Struktur nicht so auf die Strecke gekriegt, wie sie das gebraucht hätten, vor allem im letzten Drittel nicht. Und so hat sich dann halt einfach so ein klassisches 0-0, 1-1 wäre auch okay gewesen. Also ich glaube, die X-Goals zur Halbzeit waren 0,67 für uns und 0,5 für Hannover. Mhm. Also das war sehr ähnlich von der Chancenintensität, sag ich mal, und von daher okay, dass man ohne einen ohne eine führende Mannschaft in die Pause geht.
Ich finde es ganz spannend, dass du eigentlich zumindest von der Struktur her des Spiels oder von den Phasen des Spiels her hast du jetzt gleichzeitig auch die zweite Halbzeit beschrieben, finde ich. Weil auch da war es so, dass Hannover durchaus druckvoll und dominant, finde ich, aus der Halbzeit gekommen ist.
Ja.
Liebeknecht hat dann relativ früh reagiert in der 59. nämlich hat er Bassett und Hanslik runtergenommen und dafür Semih Şahin und Ivan Brutajin gebracht. Mhm. Und das war dann so, finde ich, gut, wir haben dann noch das Gegentor gefangen, ein paar Minuten später. Damit können wir ja gleich darüber reden. Aber so ab der 60., 65., finde ich, sind wir dann auch besser ins Spiel gekommen wieder. Und dann finde ich schon auch, dass wir am Ende das Ding dann auch verdient auch ziehen.
Ja.
Ich finde, man hätte sich über ein 1-1 nicht beschweren dürfen. Aber ich finde schon, ne, wenn ich mir dann Leopold nach dem Spiel anhöre oder auch was Titz bei Sky, Pressekonferenz habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber was er bei Sky gesagt hat, ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Mhm. Ich habe da sehr viel gesehen, was ich vom FCK so gar nicht kannte.
Ja.
Ne, ich finde alleine diese, ich greife es ein bisschen vor, das 2-1, was wir dann ja in der, ich glaube, 92. glaube ich, machen. Mhm. Şahin sich für ein wirklich tolles Spiel dann auch belohnt, wo wir schnell durch die Mitte spielen. Mhm. Ne? Also Jolie war das, glaube ich, in dem Fall, der schnell einfach an die Strafraumkante zentral spielt. Mhm. Und dann machen wir eine Drehung und legen den Ball irgendwie durch. Da hatten wir vorher schon eine große Chance von Skytte. Mhm. Oder machen halt irgendwie per Hacke, legen wir ab. Das ist ein Spielzug, den haben wir 3 oder 4 Mal gesehen. Mhm. Und Hannover hat ihn kein einziges Mal verteidigt bekommen.
Ja.
So, und Gleiches ist hier, Jolie hat ja sehr eingerückt gespielt in der Offensive und Sierich hat die rechte Seite beackert.
Ja.
Und links haben wir wieder einen unermüdlichen Mieke Haas gesehen. Und auch diese Flankenläufe rechts und links hat Hannover einfach nicht verteidigt bekommen. Mhm. Und wenn du halt, das sind zwei Dinge oder drei, ne, wenn man rechts, Mitte, links, Spielzüge, Strategien, Taktiken nennst, wie du willst. Und das, wenn du das nicht unter Kontrolle kriegst über so lange Zeit, dann kriegst du halt einfach irgendwann auf die Fresse.
Ja, es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie Flanke nach Flanke irgendwie von uns in hoher Qualität in die Box geflogen sind. Also das war bei uns dann, ich sag mal, die Führung, Lukas Sierich, wie du ja gesagt hast, setzt sich so auf der rechten Seite durch und läuft den Flügel runter. Da nimmt keiner von Hannover 96 auf und dann schlägt er eine Flanke, die ist okay. Und dann haben wir halt Ivan Brutajin, der den Ausgleich macht. Aber ja, vielleicht auch erstmal noch kurz das Gegentor. Aber was ich sagen wollte ist, die Umstellung, die du genannt hast, also dass Jolie so ein bisschen einrückt und eher zentral spielt, auch gegen den Ball teilweise eher auf der 6 aufgetaucht ist, also auf der rechten 6 aufgetaucht ist, als jetzt als klassischer Außenverteidiger die Linie runter verteidigt hat, liegt auch daran, dass uns Hannover halt, genau wie in der ersten Halbzeit, also ich fand die Halbzeiten waren sich sehr ähnlich, Hannover kommt gut rein, weil sie uns nicht überraschen, aber mit ihrem System überfordern und wir brauchen so Viertelstunde, 20 Minuten, bis wir die Zuordnung wieder in den Köpfen richtig haben und auch so kleine taktische Anpassungen, damit wir darauf reagieren können, wie Hannover spielt. Also sie kamen halt aus der Pause und Leopold und wie heißt der andere? Aseko? Heißt der Aseko,
ja,
der Sechser?
Ja,
ja haben sich einfach viel tiefer in den Spielaufbau mit einbinden lassen. Der Torwart Noll hat jetzt gar keine Rolle mehr gespielt im Spielaufbau oder ganz selten nur noch eine Rolle gespielt im Spielaufbau in der zweiten Halbzeit, im Gegensatz zur ersten. Und damit waren wir schon wieder überfordert, ja, und haben uns da echt lange mit auseinandersetzen müssen in der Arbeit gegen den Ball, wer jetzt eigentlich wen als Gegenspieler hat und wie weit Marlon Ritter wieder vorrückt und wer wen anläuft. Das hat ein bisschen gedauert, bis sich das sortiert hat. Und in der Zeit war Hannover eigentlich die bessere Mannschaft, kam aber auch da wieder nicht in die Effizienz vom Tor, kam nicht in den letzten Ball rein. Ja, aber es war auch nicht so, als hätten wir sozusagen, nachdem das Spiel ja dann wieder so ein bisschen in unsere Richtung kippte, warum, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, was da die Faktoren für waren, war es aber auch nicht so, dass wir uns jetzt Chance um Chance erspielt hätten oder dass Hannover jetzt jedes Mal prinzipiell komplett überfordert gewesen wäre mit unseren Außenspielern. Das waren zwei, drei gute Bälle. Davor haben wir aber auch schon jede Menge schlechte Bälle gesehen, gerade von Jolie. Beim Gegentor ist das ja ein entscheidender Faktor gewesen. Also ein viel zu hektischer, flacher Ball, der
katastrophal
auf sicherlich schwierigem, seifigen Geläuf. Ja, er ist ja auch ausgerutscht, als er den Ball spielen wollte. Aber es wäre gar nicht nötig gewesen, in der Situation überhaupt die Flanke zu ziehen.
Nein, es waren so viele richtig schlechte Bälle wieder von Jolie. Weiß ich nicht, wir können uns jetzt irgendwie lange einreden, dass wir da einen Top-Transfer an Land gezogen haben. Ich sehe das inzwischen echt nicht mehr so. Der hat am Anfang zwei gute Spiele gemacht und jetzt ist das schon, boah, wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen besprochen, wir zwei, und ich will jetzt auch nicht zu sehr über den Jungen herziehen, es bringt auch nichts. Mhm. Aber er gefällt mir überhaupt nicht. Der gefällt mir überhaupt nicht. Und ich finde, du musst immer ganz, oder es gibt immer so viele, so lange Phasen im Spiel, wo du echt Daumen drücken musst, dass Jolies Bälle irgendwo ankommen. Mhm. Wenn sie dann ankommen, dann kommen sie meistens gut. Mhm. Das Problem ist, wenn sie nicht ankommen, dann kommt er auch nicht ins Gegenpressing. Mhm. Ne, der hat auch eine Zweikampf, der geht in Zweikämpfe wie, oh, weiß ich nicht, ich finde es ganz schwierig.
Ja, es lastet halt sehr viel Verantwortung auf Julie und auf Haas auf den Außen. Und ich sag mal, Mika Haas ist auch nicht in jeder Situation ein Top-Schienenspieler. Aber nee. Er gewinnt. Und ich glaube, das sind zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen, weil er einfach der dynamischere Spielertyp ist. Auch ein bisschen der schnellere, körperliche. Ich glaube, das gefällt besser, wenn man Fußball schaut, so dem Auge, wenn die Flanken jetzt nicht so gut sind oder wenn mal Jolie jetzt keinen guten Tag hat und nicht die Flanken knackig jede auf den zweiten Pfosten kriegt. Sieht es halt einfach kacke aus. Und Mika Haas ist halt einer, der beißt, der kämpft, der rennt, der geht auch mal ins 1-gegen-1. Der hat aber ja. Hat andere Qualitäten. Dem seine Flanken kamen jetzt auch nicht wahnsinnig gut, aber ja, und er kommt aus Lautern, er ist ein Eigengewächs und ist auch toll, dass wir solche Spieler haben und dass es klappt, dass wir aus der Jugend Leute hochziehen, die dann funktionieren auf Zweitliganiveau. Was mit seinem Marktwert passiert, das hat man ja auch gesehen, und das Interesse aus Frankfurt wird ja auch kolportiert. Also der hat sich schon mit 20 Jahren in die Aufmerksamkeit gespielt da in der zweiten Liga. Aber ich finde, ja, Jolie hat jetzt kein wahnsinnig überragendes Spiel gemacht. Er war bemüht, er hat versucht, Bälle zu bringen. Er ist auch ein aktiver Spieler, aber ja. er stößt hier und da einfach an seine Grenzen. In der Rückwärtsbewegung ist er nicht wahnsinnig gut. Im Zweikampfverhalten kann er auf jeden Fall noch zulegen. Und wenn dann halt auch die Flanken dann mal schlecht aussehen, dann sieht es aus, als wäre der halt der größte Noob auf dem Feld. Aber ja.
Genau, also wenn dir, das Problem ist, wenn dir Jolie offensiv nichts gibt,
ja,
dann defensiv gibt dir eh nicht viel.
Aber er gibt sich auch nicht auf. Er probiert es immer wieder und treibt an. Ja.
Ich will es auch nicht übertreiben. Ich sehe nur das, was man oft liest und auch schon in anderen Podcasts auch schon hört, dass das ja so ein Top-Transfer gewesen sei. Am Anfang ja, das stimmt. Da hat er wirklich grandiose Spiele für uns gemacht. Er hat aber auch schon sehr viele echt miese Spiele für uns gemacht. Mhm. Und die Frage ist halt so, wo pendelt er sich ein?
Ja.
In welche Richtung? In Richtung diese grandiosen Spiele oder in Richtung diese miese Spiele? Im Moment ist das ganz viel Mittelmaß, was ich da sehe.
Ja, wie gesagt, er hat halt auf den Außen relativ viel Verantwortung. In der zweiten Halbzeit hat ja dann Luka Ziyech von rechts immer nochmal dann nachgeschoben. Vor allem dann, nachdem wir in Rückstand gegangen sind, haben wir da einfach ein bisschen mehr Risiko genommen. Dann ist auch Luka Ziyech mal aus der Position raus ausgebrochen. Und das gehört ja auch zu den Stärken von Luka Ziyech. Also dieses Andribbeln, auch mal ein paar Meter gehen und dann entweder den Diagonalball spielen oder dann halt auch mal eine Flanke bringen. Hat in dem Fall dann ja auch funktioniert und funktioniert ja auch nur deswegen, weil Jolie sozusagen die Außenverteidiger bindet, weil er einrückt, ja. Weil er so ein bisschen die Bahn frei macht für Luka Ziyech und dann klappt's halt mal, ja, weil wir einfach mit Ivan Pretajen einen enorm guten Kopfballspieler haben.
Ja, das war ein fantastisches Tor.
Aber vielleicht lass uns erstmal übers 1-0 für Hannover reden, oder?
Ja, das 1-0 für Hannover. Wir sind eigentlich im Angriff. Jolie hat den Ball, hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, steht so im Halbfeld, hat wirklich viel Raum, um eine halbwegs ordentliche Flanke zu bringen oder den Ball halt irgendwie nach rechts oder links wegzuspielen. Ja. Und ich weiß nicht genau, was das war. Jedenfalls kommt der Ball irgendwie zum übernächsten Hannoveraner, dem schiebt er ihn direkt in die Füße, dann wieder noch ins Gegenpressing gehen, aber auch da eine einfache Körpertäuschung reicht und Hannover ist durch. Zwei Pässe, Kunze, sieht auch nicht gut aus und dann sind wir einfach komplett überspielt. Cemfi, ich weiß gar nicht, wer da alles mitgeht noch bei Hannover, auf jeden Fall Jokota und wer war der Torschütze?
Leopold.
Hilf mir kurz. Leopold kommt mit und noch ein dritter Hannoveraner. Cemfi läuft sogar noch, ich glaube, den Leopold auch ab oder den Jokota noch ab. Mhm. Aber der macht es dann mit der Hacke. Mhm. War das Jokota oder war das der andere, der später gelb-rot?
Taibbi war das, ja. Genau.
Genau.
Also Taibbi war spielprägend, sozusagen. Ja.
Sozusagen, ja, in zweierlei Hinsicht. Ja. Jedenfalls, Cemfi ist noch da, aber kann es dann auch nicht retten und Leopold kann dann nach einem kleinen Hackentrick dann auch unbedrängt einschieben. Und wie gesagt, da haben irgendwie zwei Pässe haben gereicht, um einfach unsere Staffelung komplett zu überspielen. Und dann war da eigentlich schon nicht mehr viel zu holen. Also auch wenn wir es noch versucht haben zumindest.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht lass uns nochmal kurz den Kontext angucken, so was davor passiert ist, weil wir hätten ja Gegentor war in der 67. Minute. In der 62. hätten wir in Führung gehen können. Das war auch Vorarbeit Jolie, der dann so ein bisschen so eine, ja, auch wahrscheinlich nicht so geplante diagonale, flache Variante wählt und dann Mika Haas findet, dessen Schuss dann vom Torhüter gehalten wird und Ecke und anschließend sozusagen ja an diese Situation, wo man jetzt gedacht hat, okay, sieht ja wieder aus wie in der ersten Halbzeit. Lautern beißt sich so ein bisschen rein in dieses Spiel, steigert sich, kommt besser in die Zweikämpfe, die Zuordnung ist verstanden. Hannover kriegt es nicht mehr hin, mit dem eigenen Ballbesitz das zu machen, was sie eigentlich machen wollen, nämlich den freien Spieler zu finden, Lautern unter Druck zu setzen, generell die Gegner unter Druck zu setzen über ein gutes Positionsspiel, über viel Ballbesitz. Das haben sie gar nicht mehr auf die Strecke gekriegt. Und Jolie hätte jetzt genauso gut jetzt mit der Vorlage für Mika Haas zum Held werden können in der Situation. 5 Minuten später wird er halt zum Depp. Er rutscht halt auch noch aus. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Der Platz war ultraseifig vor der West. Gerade das Stück. Permanent sind Leute ausgerutscht. Das hat mal Vor- und mal Nachteile für uns gehabt. Und in dem Fall war es ein Nachteil. Und dann hat uns Hannover mit eigentlich dem ersten Konter, den sie überhaupt richtig hatten, mit der ersten Umschaltsituation, da halt schlecht erwischt. Kunze kommt dann nicht mehr entscheidend in den Zweikampf, lässt sich da auch ziemlich leicht düpieren. Dann ist der Raum offen, es sind 3-2 und dann Taibbi mit der schönen Hackenrücklage. Wir kommen eigentlich noch ganz gut in die Position rein. Ich fand auch, Jumpy hat in der zweiten Halbzeit auch hier und da in der Restverteidigung wirklich eine gute Figur gemacht, hat noch den entscheidenden Fuß dazwischen, hat Schüsse blockiert, hat die letzten Kopfballduelle dann noch gewonnen, zur Ecke geklärt und so weiter. Also der war so auf der zentralen Innenverteidigerposition da in der zweiten Halbzeit schon ziemlich am Staubsaugen und in der Situation halt einfach mit dem Hackenball und dann Einschieben von Leopold war dann Formsache. Mit der ersten Umschaltaktion von Hannover kriegen wir dann das Gegentor und da denkst du dir, haben wir auch schon häufiger erlebt in der Hinrunde. Wir kommen gerade so rein und haben das Gefühl, ja, jetzt geht mal was. Wir haben uns vielleicht vorher auch mal in der gegnerischen Hälfte mal so ein paar Minuten festgezogen und festgespielt und und Hannover ist auch weiter zurückgerutscht und dann kommt einfach die Umschaltsituation aus einer Situation, die einfach keine sein muss. Ja, also das hast du ja richtig beschrieben, die Flanke von Jolie, die ist da in der Situation völlig unnötig. Also selbst unabhängig davon, dass sie technisch schlecht ausgeführt ist und nicht ankommt, in der Situation musst du den Ball nicht flanken. Da war keine Dynamik in der Box, da war nichts los. Klar, Ivan Pretheyen ist vorher aufs Feld gekommen, dann denkt man jetzt geht's auf einen langen Pfosten und dann gib ihm. Aber wäre nicht nötig gewesen. War überhastet, zu schnell und eigentlich die gute Phase, die wir haben, dadurch auch vorzeitig beendet. Ja,
ja. War nicht so gut. Ganz kurz zurück zu der Szene, die du vorher beschrieben hast, in der 62. Ja. Wo Jolie, ich glaube, den Ball eigentlich zu, ich glaube, Skitter läuft damit. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er will eigentlich dahin ablegen, legt dem in den Rücken.
Genau.
Und da ist selbst der Hannoveraner Gegenspieler, ist dann überrascht. Deswegen rutscht das Ding irgendwie zu Haas durch und er zieht von links ab. Das sieht immer so spektakulär aus und man verbucht das irgendwie unter Chance. Es hat tatsächlich bei FUTMOB einen XG-Wert von 0,04. Mhm. Also diese Schüsse gehen einfach auch wirklich selten ins Tor.
Klar.
Das noch dazu.
Ja, aber das war schon ein guter Abschluss. Und wenn Noll nicht dran gewesen wäre, wäre der auch rein. Also der war aufs Tor. Und ja
gut, deswegen ist Noll Torhüter.
Ja, klar, aber der war schon stramm. Also das war schon keine schlechte Chance, auch wenn es jetzt kein hoher XG-Wert war. Das war gut gemacht von Mika Haas, technisch stark abgeschlossen. War gut. Ja, genau. Und kurz davor war ja der Doppelwechsel bei Lautern, das haben wir auch noch nicht thematisiert. Daniel Hanslik geht raus, Ivan Pretheyen kommt und Norman Bassett, also im Prinzip unser Sturmduo, wird aufgelöst. Jamie Shahin kommt, dafür rückt dann Ritter nach vorne. Shahin geht auf die Shahin 6-8-Position und Ivan Pretheyen geht ins Sturmzentrum. Und ich fand, das war auch dann zu merken, dass Pretheyen auf dem Feld steht, so dieser Ankerstürmer, den brauchen wir irgendwie. Also ich habe das Gefühl, das war eine andere Beschäftigung auch der letzten Reihe von Hannover. Die hatten viel mehr zu tun mit Ivan Pretheyen als vorher mit den beiden etwas agileren Stürmern. Mhm. Der hat da viel gebunden und konnte auch den ein oder anderen Ball mal festmachen. Das hat man gemerkt, ja.
Ja, und wir hatten vor allen Dingen mit Shahin einen Spieler auf dem Platz, der das Spiel dann auch wirklich vorangetrieben hat. Ich habe, glaube ich, lass mich lügen, er hat es nur eine halbe Stunde gespielt. Mhm. Aber ich glaube, besser als in dieser halben Stunde war er für uns noch bisher noch nicht.
Also zumindest das wirkungsvoller.
Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Das war vom Passspiel her, das war von der Aktivität her. Der war dauernd am Ball, der hat ständig die Bälle angetrieben. Mhm. Das war wirklich eine richtig, richtig starke halbe Stunde. Und man kann nur hoffen, dass er so weitermacht, weil dann wird er wirklich dieser Top-Transfer, den wir uns von ihm erhofft haben. Mhm. Was mir allerdings nicht gefallen hat, und darüber müssen wir auch noch sprechen, auch vor dem 1:1 übrigens, was wir gerade eben schon besprochen haben, ist es aber auch so, dass ich glaube, Ritter spielt Skytte da mit einem sehr, sehr feinen Pass zwischen den Reihen frei. Mhm. Mhm. Und Skytte kann überhaupt nichts machen, weil er keine Anspielstation findet.
Und hebt dreht die Arme. Dann ab.
Ja. Er hebt die Arme, dreht ab, spielt dann hinten rum und dann kommen wir über rechts erst mit Zierich und die Flanke und das grandiose Tor von Ivan Pretheyen. Das ist aber nicht nur einmal passiert. Mhm. Also, dass unsere Offensivspieler, vor allen Dingen Skitte und auch Ritter, da wirklich vorantreiben und auch Shahin vorantreiben und dann am Ende niemanden finden, wo sie hinspielen können, liegt natürlich zum einen daran, dass Hannover kein Kreisligist ist und die das auch wirklich gut auch im Raum verteidigt haben. In der Situation, die ich gerade beschrieben habe, vor dem 1:0, waren auch echt 5 Hannoveraner ums Gitter herum. Mhm. Das heißt aber auch, dass genügend Platz ist eigentlich, um sich freizulaufen, um einen freien Spieler zu finden. Ja. Und das haben wir einfach nicht geschafft.
Auch keinen Druck über die Außen gekriegt, ja, aber ja, klar.
Und das ist wirklich 2 oder 3 Mal passiert. Mhm. Und das ist was, daran sollte man echt arbeiten. So, da stimmt es irgendwie nur nicht so richtig. Ich weiß, ich kann es mir nicht richtig erklären. Da stimmt es nicht richtig in der Abstimmung vielleicht. Mhm. Da stimmt es nicht richtig, dass wir einfach nicht genügend Angriffsszenarien haben. Weiß ich nicht.
Also, ich glaube, das 1-1 war schon, also das 1-1 fällt in der 74. Minute. Es war jetzt nicht so, dass es sich jetzt mega angekündigt hätte, dass man jetzt sagen würde, okay, nach dem 1-0 ist Lautern jetzt nicht irgendwie gestrauchelt, sondern gestanden, haben irgendwie 2, 3 Sachen umgestellt und hohen Druck irgendwie ausgelöst, sondern es war wirklich mal eine gute Aktion, dann über die Außen, ja, also in der Situation vorher musste ja Skytter zentral abbrechen, eben weil auch außen keine Anspielstation da war. Hannover ist jetzt keine Mannschaft, die dafür bekannt ist, eine Führung gut verwalten zu können. da irgendwie sich hinten reinzustellen und den Bus zu parken. Das ist nicht der Fall, aber wir haben es auch nicht geschafft, durch Dynamik irgendwie uns da irgendwie Chancen zu erspielen. Und es war dann halt wirklich diese individuelle Qualität von Luka Sirch, diesen Weg zu gehen, den Raum zu sehen, die Flanke zu bringen, die gut war, jetzt nicht überragend, aber gut. Und dann halt Pretalien, der ihn irgendwie noch auch in kurzer Reaktionszeit, weil vorher auch nicht klar war, kommt nochmal jemand an den Ball, dann mit dem Kopf in einer Art Rückwärtsbewegung flach links unten mit dem Kopf einpflaumt, ist schon ziemlich spektakulär. Also das ist, ich glaube, das ist ein Kopfballtor, was nicht die Credits kriegt, was es verdient.
Nee, das haben wir ja schon besprochen, jetzt zweimal, dass das echt ein tolles Tor war. Mir geht's ja vor allen Dingen darum, was halt davor passiert ist. Und das haben wir auch bei, es gab auch in der, ich glaube mal 55. gab es auch eine Situation, wo Bazet an der linken Strafraumkante steht und auch keine Anspielstation findet. Mhm. Später gibt's dann auch was. Das hat sich so ein bisschen durch die zweite Halbzeit durchgezogen und das hat mich, also bei der wirklich guten, ich sag mal, zwei Drittel gute zweite Halbzeit, habe ich das ein bisschen gestört.
Ja.
Also da müssen wir, glaube ich, noch dran arbeiten.
Ja, ja. Ja, es gibt, glaube ich, noch einige Punkte, wo wir dran arbeiten können. Also was man gesehen hat, ist, wenn man es jetzt insgesamt betrachtet über das ganze Spiel, Hannover hat mit Ball deutlich mehr Optionen und Möglichkeiten gehabt als wir. Sie hatten auch unterschiedliche Ideen. Sie haben mal den diagonalen langen Ball aus der ersten Reihe gespielt. Sie haben aber auch viel versucht, sauber aufzubauen über den freien Spieler und über ein gutes Positionsspiel. Die haben einfach ein paar andere Möglichkeiten. Die haben defensiv uns dazu, also wenn sie nicht im Ballbesitz waren, haben sie uns durch gutes Anlaufen schnell dazu gezwungen, den langen Ball zu spielen. Das war häufig Julian Kral. Das war auch der Plan. Also das ist auch ein guter Plan gegen uns. Wenn du unseren Aufbau sozusagen so effektiv störst, dass Kral den Aufbau machen muss, dann wird's lang und ungenau. Und wenn dann nicht der Ivan Pretalien auf dem Feld steht, der dann mit so einem Ball mal auch was anfangen kann, dann haben wir einfach Probleme. Dann kriegen wir das Spiel immer wieder in die eigene Hälfte gelagert vom Gegner, der das kann und der unterschiedliche Optionen hat. Und im Endeffekt hat man halt einfach gemerkt, Hannover braucht noch ein paar Spiele. Die brauchen noch ein bisschen oder auch ein paar Trainingseinheiten. Saad hat häufiger mal über eine diagonale Verlagerung in 1 gegen 1 gegen Jolie oder Sirch gehabt, wo er einfach dann auch im Abschluss nach innen zieht und den Ball drüber kleistert. Ich sag mal, wenn der ein bisschen in den Rhythmus kommt, wenn Noah Weishaupt in der ersten Halbzeit gespielt in den Rhythmus kommt, dann sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Enttäuscht war ich ein bisschen von Yokota. Also enttäuscht. Ich habe mich gefreut, dass er jetzt nicht so wirkungsvoll war, aber er hat sich ganz gut positioniert, hat aber nicht, also er auch viel eingerückt, viel zentral, auch mal mit auf den linken Flügel gegangen, spannende Entscheidungen getroffen, aber er hat es halt auch nicht hingekriegt, mal, keine Ahnung, das eine Dribbling zu gewinnen oder die eine Aktion auszuführen, die jetzt den Unterschied gemacht hätte. So, das hätte ich jetzt von einem Spieler, der jetzt schon ein halbes Jahr unter Tietz gespielt hätte, schon mir auch dann gewünscht, wenn ich Hannover-Fan wäre oder wenn ich Hannover betrachten würde, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt. Aber gut für uns.
Ich beschwere mich nicht.
Die Kaderqualität von Hannover finde ich sehr hoch. Ich glaube, die werden auch ihre Punkte holen. Auch noch mit dem System, was sie spielen. Und gut, dass wir sie früh jetzt in der Rückrunde hatten, dass sie was probiert haben, dass sie die neuen Spieler einbinden wollten. Und dass das nicht so gut funktioniert hat, das war jetzt in dem Fall auch mal eine glückliche Fügung für uns. Trotzdem denke ich, wir müssen uns überlegen, vor allem für die nächsten Spiele, wie wir mit solchen Situationen vielleicht noch ein bisschen professioneller umgehen, wenn wir merken, wir kommen nicht in die Zweikämpfe, wir kommen nicht in die richtigen Pressing, die richtige Pressing-Orientierung. Also wer übernimmt da auch auf dem Feld noch ein bisschen mehr Verantwortung in der Zuteilung, sag ich mal, von Gegenspielern in so einem mannorientierten System, wie wir es spielen? Da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was man sagen muss, was uns jetzt wieder wirklich ausgezeichnet hat in diesem Spiel, was wir zum Ende der Rückrunde in dem ein oder anderen Spiel nicht hatten, war die hohe Effizienz. Wir hatten nicht viele Chancen. Die Chancen, die wir dann hatten, haben wir auch nutzen können und haben das dann sehr konsequent dann auch mit ein bisschen Glück auch zu Ende gespielt. Und das ist gut. Ja, auch wenn man sagen muss, natürlich hat der Platzverweis damit was zu tun auch dann. Also ich glaube, wenn der nicht passiert, dann ist das ein Unentschieden und der bringt halt dieses System von Hannover echt an seine Grenze. Also zu 10 kannst du ein Titzspiel nicht spielen. Das war, glaube ich, war das nicht im Hinspiel auch schon so, dass Hannover einen Platzverweis hatte gegen uns? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich aber irgendwie daran erinnern, dass wir das schon mal thematisiert hätten, dass dieses Titzsche Positionsspiel, wir suchen den freien Spieler in Ballbesitz, natürlich mit 10 gegen 11 sehr viel schwieriger umzusetzen ist.
Ich glaube, es war letzte Saison gegen Magdeburg noch, oder? Am Ende. Doch am Ende der vergangenen Saison.
Ja.
Wobei, war das nicht das Spiel, wo wir 3 und hinten waren und dann ging es noch 4-3 für uns aus oder so?
Könnte sein. Ja. Könnte gut sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir es schon mal besprochen hatten im Tiz-Zusammenhang. Dass es natürlich für jede Mannschaft nicht so geil ist, zu 10 zu spielen, aber für Hannover in ihrem Spiel, in ihrer Spielidee natürlich ultra beschissen. Gerade wenn sie wenn du dann eine Mannschaft hast wie Lautern, die dann auch mit der Wucht des Stadions, mit dem 1-1 im Rücken, dann mit dem Platzverweis, dann ist plötzlich das Stadion wieder da, alle glauben irgendwie dran, dass noch was passieren kann und dann kommt halt der FCK in solche Spiele nochmal irgendwie rein, das kennen wir ja.
Besagte gelb-rote Karte hat der Hannoveraner Spieler Taibi in der 76. Minute gesehen.
Ja.
Er war zu diesem Zeitpunkt ganze 12 Minuten auf dem Feld.
Ja.
In der 64. wurde er eingewechselt. In der 70. Steht er, ich glaube, hier Dings, wer ist der? Kunze auf dem Fuß.
Gestempelt.
Und in der 76. Klares taktisches Foul gegen Şahin, der eigentlich unnötig, weil es irgendwo in der Mittellinie war und noch echt viele Spiele auch dahinter standen. Aber beide Karten ganz klar gerechtfertigt. Insofern geht er auch zu Recht runter. Und ja, das war dann wahrscheinlich echt das war dann so der Genickbruch, wenngleich wir dann noch relativ lange dann auch gebraucht haben, bis wir eben dann das erlösende 2-1 machen. Und über das 3-1 müssen wir, glaube ich, nicht viel sprechen.
Ja, also vielleicht, was hat Titz noch gemacht? Er hat in der 84. Minute nochmal gewechselt, nachdem er gemerkt hat, okay, 8 Minuten muss er jetzt noch überstehen, hat noch 2 zentrale Spieler für Jokota und Satt gebracht, hat also die offensiven Flügel runtergenommen, hat dann hat er nicht mehr mit einem Offensivreihe gespielt, sondern mit einem, ja, so einem 5-3-1 mehr oder weniger oder 4-4-1, je nach Spielsituation und hat halt versucht, Zentrum zuzumachen und dennoch fällt das Gegentor dann über eigentlich die zweite Aktion übers Zentrum, die Lautern ausspielen kann.
Ja, wie gesagt, wir haben das auch häufiger versucht. Also das haben wir wirklich 3 bis 4 Mal versucht.
Sind ja nie hingekommen.
Diesen Ball zu spielen. Ja. Es wurde immer so halbwegs gefährlich, aber letztlich kam nichts raus. Ja. Und da hat sich dann, ich meine, Britaliens Schuss wird dann noch geblockt und auch, ich glaube, Şahins erster Schuss wird geblockt. Und dann tankt er sich aber durch und haut das Ding dann zum 2-1 dann rein. Aber ich sagte eins, als dann Harvard Nilsson eingewechselt wurde, da geht's mir so, wie wenn Adriano Grimaldi gegen uns reinkommt. Dann krieg ich echt Schweißausbrüche, weil ich bin mir immer sicher, dass diese alten Herren dann ausreichend gegen uns dann doch noch das Köpfchen hinhalten.
Oder Luca Schuler.
Ja, der ist ja nicht mal so alt.
Ja, aber der macht auch immer einen gegen uns.
Ich weiß gar nicht, ob Nilsson so alt ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt stimmt oder ob ich mir das einbilde, aber es gefällt mir nicht.
Aber diesmal war er recht wirkungsarm, muss man sagen. Unterschied.
Ball hatte.
Nee, ich glaube, man hat wirklich gedacht, vielleicht kriegen wir noch eine Ecke oder so und ansonsten machen wir das Zentrum zu. Ist auch nicht so, dass jetzt nach dem Platzverweis irgendwie Lautern jetzt auch sich irgendwie 5-6 Chancen rausgespielt hätte, sondern wie du sagst, mit ein bisschen Glück dann auch übers Zentrum mal und halt auch mit technisch guten Spielern, mit Skytte, mit Şahin und so, dann irgendwie mal einen vors Tor gewirkt, halbwegs zentral und dann abgeschlossen, guter Abschluss, schön präzise ins lange Eck und hart am Abfeiern. Ich freue mich total für Şemi Şahin, muss ich sagen. Ich freue mich, dass er ein Tor geschossen hat, dass er auch noch eine Vorlage gegeben hat dann, wo Nathan Skytte dann allein aufs Tor rennt und schon jubelt, bevor er einschiebt. Da hatte ich schon wieder Kopfkino, als ich gesehen habe, er reißt die Arme auseinander und der Ball ist noch nicht drin. Da habe ich gedacht, Junge, erst über die Linie und dann, ne, Party. Aber egal, hat ja geklappt. Genau, den legt Shahin ja ihm ja noch schön vor. Und dann steht es 3-1.
Genau, für alle, die es nicht gesehen haben, wir mussten nach dem 2-1 noch zwei Eckbälle überstehen. Ja. Beide Male ging Noll mit vor.
Ja.
Beim ersten Mal haben wir ihn dann auch mit drei Spielern unter Druck gesetzt. Er hat aber, also, ne, wir haben den Ball abgewehrt. Noll ist dann dran, will das Spiel neu aufbauen. Wir setzen ihn mit drei unter Druck. Er kriegt es aber trotzdem irgendwie noch freigespielt. Und beim zweiten Mal gewinnt dann Nathan Skittel gegen Noll ein Kopfballduell. Mhm. Und Ritter springt seinen Gegenspieler an. Und dadurch kann Shahin den Ball weit in die gegnerische Hälfte spielen. Und Skittel ist schneller als Noll und schiebt das Ding dann ins leere Tor ein.
Ja. Ja, gut zu Ende gekontert. Schön, dass das auch mal klappt. Und easy Tor. Und dann auch der Sargnagel für Hannover, die das Spiel wahrscheinlich aus ihrer Perspektive relativ unglücklich verlieren, aber nicht unverdient. Aufgrund des gesamten Spielverlaufs, glaube ich. Also wenn du so blöd bist, dir in so einer Situation eine gelb-rote Karte einzuhandeln, dann hast du es irgendwie wahrscheinlich auch verdient, dass du das Spiel dann noch verlierst. Wenn das nicht passiert wäre, dann bin ich mir relativ sicher, dass es nicht 3-1 für uns ausgegangen wäre. Aber hypothetisch, oder wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht 3-1 für uns ausgegangen wäre. Also es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Phase Hannover irgendwie an die Wand gespielt hätten. Wir hatten mal so ein paar Phasen, wo wir mal ein bisschen so eine Art Powerplay aufgebaut haben, wo wir mal den Ball über einen längeren Zeitraum auch um den 16er von Hannover auch mal halten konnten, mal das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern konnten. Aber jetzt, wie gesagt, aus meinem Eindruck heraus, und das sagen ja auch die Zahlen, jetzt nicht irgendwie ein Chancenfest für uns. Ist gut, dass wir eine Effizienz an den Tag gelegt haben, schön, dass wir das Spiel gezogen haben und extremst wichtig, so in die Rückrunde zu starten, finde ich.
Am Ende haben wir 2,4 XG zu 1,55 XG, sagt FODMOB, wobei man da wahrscheinlich Skittles Tor mit 0,99 XG vielleicht rausrechnen sollte. Mhm. Dann sind wir ungefähr auf Augenhöhe. Wir haben aber 16 Schüsse zu 11, davon haben wir 8 aufs Tor und Hannover nur 2. Mhm. Also ich, alles in allem finde ich schon, dass wir das Ding zurechtgezogen haben.
Weil wir uns in jeder Halbzeit gesteigert haben. Weil wir es geschafft haben, sozusagen nach einem schlechten Beginn, also wenn du nur die ersten Teile der Halbzeiten, also die ersten 20 Minuten und die 45. bis 65., 70. Minute, wenn du nur die angucken würdest, würdest du ein dominantes Hannover sehen, mit viel Ballbesitz, mit hoher Passqualität, mit auch einem großen Chancenanteil, mit viel Möglichkeiten, aber zu unpräzise, drüber, einfach nicht den Ball nicht richtig aufs Tor gekriegt und so. Und wir haben es halt geschafft, und das ist gut, uns rein zu fighten in jeder Halbzeit und dadurch in das gesamte Spiel und haben nach hinten raus sozusagen dieses Ding halt einfach gedreht. Durch eine hohe Form von Einsatz, Mentalität, von guten Zweikampfverhalten und dann einer guten Orientierung, wo wir Hannover ihre Stärken genommen haben und damit auch verdient. Also kann ich mich auch anschließen. Das ist jetzt kein unverdienter Sieg.
Und besonders aber es wichtig,
ist auch kein überragender Sieg. Ja.
Besonders wichtig ist es jetzt, weil wir ja hier wirklich eine knallharten Januar und Anfang Februar haben. Mhm. Denn kommende Woche fahren wir nach Gelsenkirchen, spielen auf Schalke beim Tabellenführer. Dann kommt Elversberg zu uns. Und am 7. Februar spielen wir schließlich gegen Darmstadt. Also man kann schon echt sagen, das sind die Wochen der Wahrheit. Das wurde ja auch ausgerufen von Thorsten Lieberknecht vor der Winterpause noch, dass er gesagt hat, ey, wir wollen einfach die nächsten 4 Spiele gewinnen.
Ja.
Und wenn du 3 am Ende gewinnst, ist vielleicht auch ganz okay. Mhm. Nur wenn du halt schon mit einer Niederlage zu Hause dann reinstartest, wird es auch schwierig, glaube ich, in Schalke nochmal zu gewinnen. Mhm. Das konnten wir jetzt abwenden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da kommende Woche passiert. Wenn so zwei, wir haben es in der letzten Folge besprochen, dass Schalke und wir doch einen sehr, sehr ähnlichen Fußball spielen. Nur, dass die Schalker ein bisschen erfolgreicher sind und in der Abwehr noch deutlich besser als wir. Insofern bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet.
Ja, ich auch. Also ich finde, wir haben uns auch in der Hinrunde jetzt nicht immer gegen jeden größeren Gegner oder erfolgreicheren Gegner schwer getan. Oft waren es auch die Spiele, die, ja, ich erinnere, Braunschweig, Bielefeld. Das waren für mich so Spiele, wo ich so denke, da hätte man eigentlich noch ein bisschen punkten können oder noch ein paar Punkte mehr ziehen können. Also ja. Gegen die Großen, gegen die, die selber sozusagen auch eine Idee haben, was sie machen wollen, außer wir parken den Bus und lassen mal den Gegner kommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Bielefeld so einen Fußball gespielt hat, aber das Spiel gegen Bielefeld war eine Katastrophe von uns. Also es war was für Defensivtaktik-Nerds, aber wir haben gesagt, wir wollen nicht zu sehr auf alte. Bitte?
Nicht mal das.
Also man konnte es angucken, konnte sagen, okay, wir können in 5-4-1 so tief, aber die Frage ist, warum spielen wir in 5-4-1 tief gegen Arminia Bielefeld? Es war irgendwie, hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber egal.
Lassen Sie sich mal über die Eulen Kamellen da sprechen, das ist schon echt ewig her, das war am 13.02.
Also, ja, ich weiß, ja, es ist cool, gegen Hannover zu gewinnen und es war jetzt auch wichtig, wenn jetzt Hannover 32 Punkte gehabt hätte mit einem Sieg und wir 27, dann wäre es schon ein ziemliches Loch nach oben, dann hätten wir 11 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten und auch dann 7 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten und den Relegationsplatz, die gleich punktiert sind, sozusagen mit Punkten ausgestattet sind. Somit haben wir den Abstand gehalten. Jetzt fahren wir nach Schalke und gucken mal, was geht. Im Idealfall punkten und dann bleibt man so ein bisschen eher an der Spitzengruppe, als ins Mittelfeld runterzugehen. Ich glaube, wir werden uns im Endeffekt dann schon nochmal ärgern, dass wir gegen Ende der Hinrunde dann doch so viele Punkte und Gelegenheiten haben liegen lassen. Das auf lange Sicht ist es schon was. Also ich sag mal, jetzt mal konservativer Guess. Wir haben jetzt noch 16 Spiele und wir haben insgesamt 30 Punkte. Schön, dass wir diese Marke gerissen haben. Wenn wir mit dem Aufstieg was zu tun haben wollen, brauchen wir noch mindestens 33, 36 Punkte. Das sind 12 Sieger aus 16 Spielen. Das ist schon eine Hausnummer. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen, ob wir wirklich schon aufstiegsreif sind dieses Jahr, aber man darf ja auch ein bisschen träumen.
Wir können ja einfach mal abwarten.
Ja, vielleicht reißen wir jetzt die krasse Siegesserie, ja, und knallen uns da oben richtig rein, weil wir jetzt den direkten Konkurrenten Punkte abnehmen. Kann schon sein.
Jetzt nehmen wir wirklich an, wir gewinnen von den nächsten 3 Spielen gegen, wie gesagt, Schalke, Elversberg und Darmstadt. Gewinnen wir 2 in Spielen, 1 unentschieden. Dann sieht es schon echt richtig, richtig gut aus, plötzlich wieder.
Ja.
Aber auch, wie gesagt, wir warten einfach mal, wir gucken mal, was da passiert.
Genau, wir wissen ja, es kommt noch der Innenverteidiger mit dem linken Fuß, der dann dafür sorgen wird, dass sich das Spiel von Kaiserslautern dann komplett ändern wird, indem wir einen gepflegten...
Hast du da Insights, die du mit uns teilen möchtest?
Ich habe gar nichts. Das ist einfach nur ich bin überhaupt nicht mit Insights ausgestattet. Ich sag nur, es sollte ein bisschen sarkastisch rüberkommen. Ich glaube jetzt nicht, ich glaube auch, wir sollten uns noch um einen Innenverteidiger bemühen. Man hat jetzt mit Orgbus, der war schon auf halbem Weg zum Medizincheck nach Lautern. Dann hat sich Lienhardt verletzt beim SC Freiburg. Dann hat er ein gutes Spiel gemacht, glaube ich, gegen Leipzig. Und ist jetzt offensichtlich auch eine Option für den SC in der ersten Mannschaft, also für den SC Freiburg in der ersten Mannschaft. Vielleicht, also der war offensichtlich ja schon halb da. Jetzt wird mal abzuwarten sein, ob wir noch einen Ass im Ärmel haben. Vielleicht finden wir ja echt noch einen Innenverteidiger mit dem linken Fuß. Obwohl, und das war eigentlich mein Punkt, der sarkastische Punkt. Ich nicht glaube, dass wenn wir jetzt einen guten Linksfuß-Innenverteidiger bekommen, dass sich dann grundsätzlich unsere Spielidee oder unsere Effizienz da jetzt großartig verbessert. Es könnte Unterschiede machen, klar, es wird weniger Verantwortung auf Luca Sirch ruhen, von hinten raus was zu organisieren. Und Robinson hat heute, fand ich zum Beispiel, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. So ein bisschen vielleicht auch so ein Spieler, der jetzt nicht so immer, ich sage jetzt mal, da hochtrabend glänzend daherkommt, aber ich fand, er hat ein sauberes Spiel gemacht. Eine Grätsche in der ersten Halbzeit ist mir in Erinnerung geblieben, die wirklich auch dafür gesorgt hat, meiner Meinung nach, dass da so ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft ging, der sich mal wirklich gut durchgesetzt hat gegen 2 mit einer Grätsche auf dem Flügel, ein gewisses Risiko gegangen ist, den Ball gewonnen hat, die Mannschaft dann auch so ein bisschen animiert hat. Also ist schon ein ordentlicher Spieler, Aber wenn wir jetzt noch einen Innenverteidiger mit dem linken Fuß kriegen würden, glaube ich, das würde uns schon gut stehen. Vielleicht auch noch einen Stürmer. Ich weiß nicht, ob man mit Bessert jetzt den Spielertyp hat, der dann die Ergänzung ist zu einem verletzungsanfälligen Britain. Keine Ahnung. Oder ob wir da nicht auch noch mal gucken sollten, ob wir da noch eine Leihoption finden oder so für einen kopfballstarken Stürmer. Aber ja, Klos und Lieberknecht und Hängen werden sich schon Gedanken gemacht haben. Und ich denke mal, vielleicht wird man auch noch ein bisschen Bewegung drin haben jetzt im Transferfenster. Und vielleicht geht ja auch noch der ein oder andere. Wir werden sehen, was passiert und dann, was für Auswirkungen es hat. Wir werden es auf jeden Fall hier begleiten.
Jo, und Abiyama und Tetschi waren heute auch gar nicht auf der Bank. Doch, Abiyama war auf der Bank, ne? Tetschi war nicht dabei. War gar nicht dabei. Davor war Redondo war wieder dabei.
Ja.
Gucken wir mal, ob der nochmal zurückkommt.
Ja.
Oder beziehungsweise wie er zurückkommt.
Ja, ja. Ja, mal abwarten.
Also ich fände, wir haben ja schon oft besprochen, ich fände ja einen Innenverteidiger mit einem linken Fuß natürlich auch ganz gut. Der fehlt einfach, aber auch schon seit Jahren. Das besprechen wir, glaube ich, seit wir diesen Podcast machen, besprechen wir das.
Stimmt.
Ich fände es sehr viel wichtiger, Semi Şahin dauerhaft so ins Spiel zu bringen, wie wir ihn heute reingebracht haben. Weil dann können wir wirklich, wir können ohnehin jedes Spiel gewinnen, aber dann wird es, glaube ich, einfacher, jedes Spiel zu gewinnen, wenn ich das so sagen darf, mit ein bisschen Überheblichkeit.
Ja.
Und wie man gegen Schalke gewinnt, haben wir ja am zweiten Spieltag gesehen.
Ja, das haben wir geschafft.
Ja, mit einem räudigen Kick, aber scheiß drauf.
Sonst nicht vielen Mannschaften gelungen. Und wir haben auch ein Tor geschossen gegen Schalke. Das sind 10% aller Tore, die Schalke bekommen hat. Nämlich, die haben ja insgesamt nur 10 Tore geschossen, Tore bekommen. Ja. Sehr effektive Verteidiger, sehr gute Defensive, sehr gute Organisation. Mal gucken. Vielleicht wird es ein Nathan Skytteh-Spiel.
Ja. Du, wenn am Ende Ritter wieder das Ding per Elfmeter entscheidet, würde ich mich auch nicht beschweren. Mhm. Worüber ich mich beschwere, ist, dass mein Magen knurrt.
Du möchtest etwas essen.
Und wir jetzt vielleicht Feierabend machen sollten. Oder hast du noch dringend was zu sagen?
Ja, ich glaube, wir können ja auch so ein bisschen in die Saison rein uns steigern. Dann vielleicht mal gucken, wann wir wieder aufnehmen. Und ich habe schon noch 2-3 Sachen, aber vielleicht in einem anderen Kontext dann. Wenn du Hunger hast, du sollst jetzt auch was essen gehen. Das ist auch.
Wir sind noch sechs, fast 57 Minuten drauf.
On air, ja.
Das reicht dann auch für die Leute da draußen, oder?
Ja, ich denke, teilweise ist jetzt, also diejenigen, die es zum Einschlafen hören, die schlafen jetzt. Und diejenigen, die auf die Arbeit, auf dem Arbeitsweg das hören, sind wahrscheinlich auch jetzt da oder schon wieder auf dem Rückweg, weil sie es jetzt mal teilen hören. Und ich glaube, ja, man muss ja auch ein bisschen kundenorientiert denken. Wir labern jetzt viel. Heute habe ich auch wieder viel gelabert. Ich habe richtig trockenen Mund. Ich habe gar nichts mehr zu trinken. Mehr.
Ja, nächste Woche gucke ich wieder das ganze Spiel. Dann kann ich auch in der ersten Halbzeit mitreden. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören in der ersten Folge im Jahr 2026. Wir loben wie immer, wie jedes Mal Besserung, dass wir häufiger aufnehmen. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem nicht tun. Egal, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Und damit sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen. Macht's gut.
Adieu.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.